Ein Gletschersee in Hintertux, der Indische Ozean oder ein Bergsee auf über 5000 Metern Höhe. In allen drei und einigen mehr war Christian Redl schon. Er ist Apnoe-Taucher und hält 11 Weltrekorde im Tauchen ohne zusätzlichen Sauerstoff. Über seine Tauchgänge im Eis und warum er im eiskalten Gletscherwasser durch einen 23 Meter Schacht getaucht ist, habe ich mit ihm gesprochen. Außerdem erzählt der Apnoe-Tauchlehrer aus Österreich auch, worauf es beim Tauchen ankommt und wie es um die Ozeane auf unserer Erde steht. Ich bin Ann-Kathrin Stich und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die gesenkte Sau. Muss es so sagen.
Guten Morgen, Herr Redl. Freut mich sehr, dass Sie heute bei mir in der Sportgondel zu Gast sind. Sie haben schon angekündigt, dass es für Sie morgen direkt zu einem Tauchtrip weitergeht. Wohin wollen Sie denn fahren?
Ja, morgen geht's wieder mal seit langer Zeit nach Mexiko. Ich habe das große Glück, dass ich schon weltweit tauchen war. Und das letzte Mal war 2008 für einen Weltrekord in Mexiko. Und ja, morgen geht's wieder los.
Aber diesmal nicht für den Weltrekord.
Es ist kein Weltrekord. Dieses Mal geht's aber auch wieder zum Höhlentauchen. Dieses Mal aber als Seminar, weil ich halt gemerkt habe, dass diese Tauchgänge unter Eis oder in Höhlen sehr mental sind. Und das nutze ich jetzt halt auch für Menschen, die sich halt auch, sage ich mal, mental weiterentwickeln wollen, weil das halt natürlich schon eine sehr große Herausforderung ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt müssten wir vielleicht kurz mal einsteigen mit der Art von Tauchen, die Sie machen. Weil es kam ja gerade schon raus, dass Sie auch in Höhlen tauchen und im Eistauchen unterwegs sind. Und um das mal zusammenzufassen, Sie sind Freitaucher oder Apnoe-Taucher. Das heißt, Sie tauchen in Gewässern ohne zusätzlichen Sauerstoff aus Sauerstoffflaschen. Wie haben Sie da überhaupt dazu gefunden?
Ja, ich habe als Kind von meinem Onkel zu Weihnachten ganz normale Maske, Schnorchel, Flossen bekommen. Er ist der einzige Taucher in der Familie. Und wir waren dann im Sommer darauf in Österreich, in der Nähe von Wien, bei einem See. Er ist mit der Flasche getaucht und bin oben geschnorchelt. Und auf 5 Meter ist ein Elektroboot versenkt worden, so als Tauchattraktion. Und ich bin da runtergeschnorchelt auf diese 5 Meter, habe mich da in dieses Boot gesetzt und habe Kapitän unter Wasser gespielt. Und das war für mich so faszinierend. Das war eine andere Welt. Man kann da Abenteuer erleben unter Wasser. Und seit diesem Tag bin ich total fasziniert von der Unterwasserwelt. Ich habe dann als Kind angefangen, die ganzen Filme vom Hans Haas, vom Jacques Cousteau zu schauen. Habe dann mit 10 Jahren selber begonnen mit dem Flaschentauchen im Pool meiner Eltern im Garten. Und habe aber dann mit 16 den Film Im Rausch der Tiefe gesehen, The Big Blue. Und da geht es eben um 2 Freitaucher, 2 Apnoe-Taucher, das im Prinzip ja dasselbe ist, die sich gegenseitig die Weltrekorde abjagen. Und da habe ich so das erste Mal gemerkt, da gibt es einen Sport, das sind coole Typen. Also der Jean Reno hat da mitgespielt und es war wirklich ein sehr Kultfilm. Also wenn man den nicht gesehen hat, unbedingt nachholen. Und ich habe mir gedacht, als Kind habe ich eigentlich dasselbe getan und habe dann eben begonnen, mich für diesen Sport zu interessieren. Habe dann auch bei Weltmeisterschaften mitgemacht. Und irgendwann habe ich halt dann angefangen, Weltrekorde aufzustellen. Und den ersten habe ich dann 2003 aufgestellt.
Also eine sehr steile Karriere. Ich würde mal sagen, mit dem Schnorcheln können sich vielleicht viele andere noch identifizieren. Das hat bestimmt der ein oder andere auch mal gemacht. Aber das ging ja dann bei Ihnen steil bergauf zum Freitauchen. Wo tauchen Sie denn jetzt normalerweise? Sind das freie Gewässer oder Pools? Wie kann man sich das vorstellen?
Also im Winter bin ich immer halt im Training im Hallenbad, gehe aber natürlich auch das ganze Jahr über in Seen, sei es jetzt unter Eis oder einfach so zum Training. Und ich habe, wie gesagt, das große Glück, dass ich schon sehr, sehr viel weltweit unterwegs war. Ich war am Nordpol freitauchen, ich war in Grönland freitauchen, Karibik, Indischer Ozean, Atlantik, also wirklich sehr viel. Ja. Und ich habe sogar den höchsten Tauchgang der Welt gemacht, in Nepal auf über 5000 Meter Seehöhe.
Wow, also sehr, sehr große Bandbreite. Wie sieht denn jetzt so einen Tauchgang oder auch eine Trainingseinheit bei Ihnen aus? Weil ich glaube, dass die meisten sich darunter relativ wenig vorstellen können. Vielleicht hat man mal irgendwie gesehen, wie jemand mit einer Sauerstoffflasche zum Tauchen geht, aber beim Apnoe-Tauchen, also geht es zumindest mir so, kann ich mir jetzt relativ wenig vorstellen, wie so ein Tauchgang aussieht.
Also im Prinzip ist es ja nichts anderes wie Schnorcheln, nur etwas länger, tiefer und weiter. Also im Prinzip habe ich dieselbe Ausrüstung an wie jeder Schnorchler, allerdings sind bei uns die Flossen ungefähr doppelt so lange, weil je länger das Flossenblatt ist, desto effizienter ist die Vorwärtsbewegung unter Wasser. Und dann ist es im Prinzip wirklich so, dass man das Ganze lernen kann. Also ich habe auch begonnen mit einer Minute Luft anhalten und mein längstes war dann über 7,5 Minuten, was ich geschafft habe. Ich habe angefangen mit ein paar Meter runtertauchen, mittlerweile kann ich 100 Meter tief tauchen. Also das hat alles sehr viel mit Training zu tun, speziell mit dem oftmaligen Tun. Also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Und das Geheimnis dabei ist im Prinzip die Atmung vorm Tauchgang quasi. Warum ist die Atmung so wichtig? Weil wir uns dabei versuchen zu entspannen. Je geringer der Herzschlag ist, desto mehr man entspannt ist, desto weniger Sauerstoff verbraucht der Körper. Und das ist dann das zweite Geheimnis. Man sollte so entspannt wie möglich beim Tauchgang sein. Weil wenn ich jetzt schnelle Bewegungen mache, verbraucht der Körper mehr Sauerstoff, als wenn ich mich zum Beispiel langsam weiter bewege. Und das dritte Geheimnis ist dann eben, wenn dann dieser Atemreiz kommt, dieses Bedürfnis nach Luft, kann man da mental noch ein bisschen drüber gehen und noch etwas länger die Luft anhalten. Und seit über 20 Jahren unterrichte ich das Ganze auch, habe auch schon über 10.000 Schüler ausgebildet. Und jeder dieser Schüler konnte innerhalb von einer Stunde mit Hilfe von diesen Techniken seine Zeit unter Wasser mindestens verdoppeln. Also man macht da am Anfang sehr große Fortschritte. Jeder kann 4 Minuten lang Luft anhalten, relativ schnell 75 Meter weit tauchen im Hallenbad oder im Pool Strecken tauchen und ungefähr so 20, 25 Meter tief tauchen. Und das geht relativ schnell. Danach ist es sehr viel Training, wo man halt immer wieder diesen Sport wiederholen muss, einfach tun und dann wird man da einfach besser.
Aber das heißt, dass bevor Sie jetzt zum Tauchen gehen, egal ob Sie jetzt mit Ihren Schülern unterwegs sind oder ob Sie selber, auf die Schüler würde ich übrigens später gerne auch nochmal zurückkommen, heißt das, dass Ihr Warm-up, sage ich jetzt mal, vor dem Tauchen eigentlich hauptsächlich aus Atemübungen besteht?
Ganz genau, ganz genau. Also wir versuchen mit Hilfe dieser Atemübungen uns zu entspannen, den Puls, soweit es geht, zu senken. Wie gesagt, je entspannter man ist, desto weniger Sauerstoff wird da verbraucht im Körper. Und das ist eigentlich der Trick an der Sache. Ja. Und dann quasi, wenn man dann soweit ist für den Tauchgang, holt man halt ein letztes Mal Luft und startet dann seinen Tauchgang. Und dann, wenn man sich jetzt nicht bewegt, ja, dann spricht man eben vom Zeittauchen. Und da sind wirklich 3-4 Minuten innerhalb kürzester Zeit realistisch. Also das kann man wirklich meistens schon nach 1-2 Stunden Kurs kann man das erreichen. Und wenn nicht gleich sofort, vielleicht mit ein bisschen an Training, aber es dauert wirklich nicht lange. Und dann kann man halt eben mit Hilfe von der Ausrüstung, mit besseren Flossen und so weiter, einfach den Vorwärtstrieb noch effizienter gestalten und dadurch halt wieder weniger Sauerstoff verbrauchen. Dann kann man halt auch weiter und dementsprechend dann auch tiefer tauchen.
Hatten Sie trotzdem selber schon mal beim Tauchen eine Situation, in der es gefährlich oder brenzlig war und theoretisch hätte sehr schnell gefährlich werden können?
Also wenn man diesen Sport alleine macht, dann könnte es gefährlich werden. Also für mich ist das Tauchen ohne Flasche der sicherste Sport der Welt. Ich kann mir keine Knochen brechen wie beim Skifahren zum Beispiel. Wir sind ja im Element Wasser, also da kann nicht viel passieren. Das Problem ist, wenn man es jetzt extrem betreibt, dann könnte man eben bewusstlos werden. Das Ganze passiert aber eher jetzt nur bei Wettkämpfen oder bei Rekordversuchen. Und wenn man eben an die Grenzen geht, dann hat man sowieso immer Sicherungstaucher mit im Wasser. Es sind auch immer Ärzte dabei. Also bei jedem meiner Rekordversuche ist das Ganze komplett abgesichert, auch im Training davor. Also das heißt, Ich gehe nie alleine tauchen, wir sind mindestens immer zu zweit, wo einer aufpasst, der andere taucht dann eben. Und damit ist es ein sehr, sehr sicherer Sport geworden. Wie gesagt, wenn man es alleine macht und man wird bewusstlos, dann endet es halt leider immer tödlich.
Okay, ich bin gerade sehr überrascht. Also es klingt für mich auf jeden Fall plausibel, wenn Sie sagen, dass ein Sicherungstaucher quasi dabei ist und einen Überblick hat. Aber also ich kenne noch vom Apnoe-Tauchen, gibt es ja verschiedene Disziplinen. Und also vielleicht, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass Sie auch an Weltmeisterschaften und so teilgenommen haben. Welche Disziplinen waren das bei Ihnen? Also ich würde die auch gleich nochmal zusammenfassen, was es gibt. Aber vielleicht, dass Sie erstmal sagen, wo Sie teilgenommen haben.
Also im Prinzip bei einer Meisterschaft gibt es halt wirklich alle drei Möglichkeiten. Das heißt, das eine ist eben das Zeittauchen, wo man halt versucht, so lange wie möglich unter Wasser zu bleiben. Das zweite ist das Streckentauchen, wo man halt versucht, so weit wie möglich zu tauchen. Und das dritte ist eben dann das Tieftauchen, wo man halt versucht, so tief wie möglich zu tauchen. Und da gibt es aber jetzt auch wieder verschiedenste Varianten, ob man da jetzt Hilfsmittel wie Gewichte verwendet oder eben nicht oder aus eigener Kraft taucht. Ich habe eben bei diesen Meisterschaften immer Zeit und Strecken und Tieftauchen gemacht, mit Hilfe von Flossen, also alles aus eigener Kraft. Allerdings habe ich halt dann relativ schnell gemerkt, dass mit Wettkämpfen ich meinen Traum vom Profisportler, also vom professionellen Luftanhalter in Österreich nicht leben kann, weil bist du Zweiter bei einem Wettkampf, bist du der erste Verlierer. Und das ist auch eine Tatsache, mit der ich ganz schlecht umgehen kann. Und deswegen habe ich mir halt dann überlegt, dass das mit Weltrekorden besser ist, weil mit Weltrekorden erstens einmal gibt es keine Konkurrenten. Ja, das heißt, ich bin alleine verantwortlich fürs Gelingen oder nicht Gelingen. Bei einem Wettkampf hast du immer mehrere Leute, die daran teilnehmen und es ist immer einer besser wie du. Also das ist etwas, was ich nicht wollte. Und bei Weltrekorden ist es natürlich auch so, dass du halt viel leichter in die Medien kommst. Und wenn du in die Medien kommst, hast du wieder Sponsoren. Und das war halt immer so meine Idee, dass ich ja mit 16 beschlossen habe, ich möchte irgendwann einmal dieser Profi-Sportler werden. Und mit 30 habe ich dann auch diesen Traum realisiert. Und bin jetzt seit 15 Jahren eben tatsächlich professioneller Luftanhalter und lebe von dem Sport. Aber ich habe halt dann auch gemerkt, dass eben gerade bei Weltrekorden gibt es auch noch andere Disziplinen, wie Tauchen unter Eis oder eben in Höhlen. Und ich habe das damals einfach aus einer Notsituation mehr oder weniger heraus das erste Mal gemacht, eben das mit dem Eistauchen. Weil ich im Sommer Kurse gegeben habe. Ich habe damals noch einen normalen Job gehabt in der Bank. Ich war Investmentbanker und habe halt eigentlich nur im Winter Zeit gehabt zum Training und um etwas zu tun. Und im Guinness-Buch der Rekorde habe ich dann halt diesen Streckentauchrekord gefunden. Und den habe ich halt dann 2003 gebrochen. Und da habe ich aber gemerkt, dass diese Herausforderung unter Eis eben eine viel, viel höhere ist als wie im Hallenbad. Ja, weil im Hallenbad könnt ihr ja jeden Meter auftauchen, wenn ihr ein Problem habt, geht zurück am Start und versucht das Ganze noch einmal. Wenn du das Ganze aber unter Eis machst, dann hast du ja eine geschlossene Decke über deinem Kopf und du kannst eben nicht jeden Meter auftauchen. Und ich habe aber gemerkt, dass das gerade meine Stärke ist, nämlich die mentale Stärke, dass ich eben sagen kann, okay, ich kann das eben ausblenden. Und das macht mir jetzt keine Angst, sondern das fasziniert mich sogar noch. Und deswegen habe ich dann angefangen mit diesen Eisrekorden und so hat sich das dann eben entwickelt.
Ich würde ganz gerne, weil Sie das gerade schon gesagt haben, dass Sie beim Eistauchen noch mehr Schwierigkeiten haben, nochmal ganz kurz auf die Frage zurückkommen mit den brenzligen Situationen, weil gerade beim Tieftauchen sind Sie ja auch vom Druck und alles, da sind ja sehr viele Faktoren, die auch mitspielen. Und man hört es ja häufiger, dass auch beim Flaschentauchen einfach durch zu schnelles Auftauchen oder einfach Situationen, in denen man ganz kurz vielleicht nicht zu 100% konzentriert ist, ganz schnell in sehr, sehr gefährliche Situationen kommt. Hatten Sie sowas schon mal, egal ob jetzt beim Eistauchen oder zum Beispiel bei einem Wettbewerb oder einfach beim Training, dass Sie, ich weiß nicht, zu schnell aufgetaucht sind oder solche Sachen, wo Sie sich dann da auch dachten im Nachhinein, oh, das war jetzt doch ganz schön knapp.
Also es ist so, dass man natürlich sich da rantastet. Ja? Also es ist kein Mensch auf der Welt gekommen und war auf einmal Weltrekordhalter. Es ist kein Mensch auf der Welt, der irgendwelche besonderen Fähigkeiten hätte, wie Kiemen oder einen dritten, vierten Lungenflügel. Also alle, die diesen Sport machen, haben irgendwo einmal klein begonnen und haben dann halt einfach durch das Training sich verbessert. Das heißt, man tauft ja nicht von 0 auf 100 Meter runter, sondern man steigert sich ja da langsam und sammelt dabei ja immer wieder Erfahrungen und kommt dann natürlich auch immer wieder an irgendwelchen Grenzen, wo es halt dann nicht weitergeht. Da muss man wieder was Neues ausprobieren, um dann wieder vielleicht doch etwas tiefer tauchen zu können. Und die Probleme, also ich bin jetzt in Summe in meiner ganzen Laufbahn 4-mal bewusstlos geworden. Das Ganze war eben entweder bei einem Wettkampf oder bei einem Rekordversuch, wo man halt wirklich an die Grenzen geht, weil sonst dann immer kein Rekordversuch aus Langeweile oder weil es so einfach ist, sondern Weltrekordversuch heißt ja schon, man geht an die Grenze oder darüber. Und wenn eben irgendwo was Unerwartetes passiert, sei es eben nur eine Kleinigkeit und man verliert die Konzentration und man wird zum Beispiel unter Wasser nervös, dann steigt ja automatisch der Puls und dadurch ist der Sauerstoffverbrauch größer und dadurch könnte man natürlich eben in so eine Bewusstlosigkeit kommen. Aber das ist ja auch der Grund, warum ich eben immer meine Sicherungstaucher und meinen Arzt dabei habe. Weil selbst wenn ich jetzt bewusstlos wäre, dann haben die halt quasi die Aufgabe, mich so schnell wie möglich an die Oberfläche zu bringen. Das Ganze passiert natürlich auch immer nur am Ende von einem Tauchgang. Also es ist noch nie jemand beim Runtertauchen bewusstlos geworden, sondern es passiert ja immer am Ende. Und da ist man natürlich dann auch nicht mehr so weit entfernt von der Oberfläche. Und dann ist oben der Arzt mit Sauerstoff, dann kriegt man Sauerstoff und bis jetzt ist da eigentlich kaum noch etwas wirklich Gröberes passiert mit irgendwelchen massiven Schäden. Es sei denn natürlich, man übertreibt. Es hat ja auch schon in der Vergangenheit Unfälle gegeben, wo man eben noch nicht genau gewusst hat, wie der Körper auf diese Drucksituationen, Druckverhältnisse reagiert. Also man muss ja sich das so vorstellen, an der Oberfläche haben wir ein Druckbar, das ist permanent um uns, und alle 10 Meter nimmt dieser Druck um ein Bar zu. Das heißt, tauchen wir jetzt auf 10 Meter Tiefe, hätten wir 2 Druckbar. Das heißt, ein Druckbar von der Oberfläche plus 10 Meter ein Bar. Auf 20 Meter haben wir 3 Bar. Wenn ich jetzt auf 100 Meter Tiefe tauche, haben wir 11 Bar. Also wenn man das jetzt vergleicht mit einem Autoreifen, da hat man ungefähr 3 Druckbar. Also wir haben da schon das 3-4-fache an Druck von einem Autoreifen, der auf unseren Körper lastet. Und da ist es natürlich so gewesen, dass man eben da auch vor Jahren eben gemerkt hat, okay, wir dürfen eben auch nicht zu schnell auftauchen, müssen da auch gewisse Regeln einhalten. Aber wenn man sich auf diese Tiefen vorbereitet und einlässt, dann weiß man das mittlerweile auch schon ganz gut.
Ja, ganz schon viel, also sehr beeindruckend. Sie haben schon angesprochen, dass Sie dann irgendwann auf die Weltrekorde aufmerksam geworden sind. Wie sind Sie da auf die Disziplin gekommen? Also das Erste haben Sie schon angesprochen, dass es einfach das Eistauchen auf Strecke war. Wie kommt man auf die Ideen?
Also ich habe damals im Sommer 2002 eben beschlossen, ich brauche einen Weltrekord, um eben meinen Traum leben zu können. Und habe mir dann einfach das Guinness-Buch der Rekorde gekauft und einfach einmal geschaut, was gibt es da für Weltrekorde unter Wasser im Luftanhalten. Also da gibt es ja die verschiedensten Dinge mit Unterwasserradfahren und Laufen und keine Ahnung. Und ich habe halt, wie gesagt, nur im Winter Zeit gehabt. Und in dem Film Im Rausch der Tiefe war auch einer der Hauptakteure in den Anden in einen zugefrorenen See tauchen für wissenschaftliche Zwecke. Und mir hat das halt total imponiert, dass er da ohne Flasche bei 2 Grad Wassertemperatur unter dem Eis taucht. Und ich wollte schon immer mehr erleben, aber jetzt eigentlich nur wegen dem Film. Da ging es mir gar nicht so sehr um einen Rekord. Und wie ich das aber dann im Guinness-Buch gelesen habe, dass es da eben einen Streckentauchrekord gibt von einem Italiener mit 85 Meter, habe ich mir gedacht, hey, das ist eigentlich eine coole Idee, da kann ich 2 Dinge gleich kombinieren. Erstens einmal meinen lang gelebten Traum, unter Eis tauchen zu gehen und auch noch einen Weltrekord aufzustellen. Und habe das dann eben im Februar 2003 gemacht. Und das hat mir dann so gefallen, dass man dachte, okay, das ist auch eine Nische in der Nische. Da hat es noch nicht so viele gegeben damals, die das gemacht haben. Und da kann ich mir eben einen Namen aufbauen. Und ich werde dann auch relativ schnell den Spitznamen Iceman bekommen. Und obwohl ich sagen muss, ich hasse kaltes Wasser. Ich bin wirklich bekennender Warmduscher. Ich hasse es wirklich. Ich gehe auch nicht gerne in einen See schwimmen ohne Neoprenanzug, weil mir das einfach echt alles zu kalt ist. Aber gerade bei dieser Eistaucherei ist das halt immer wieder eine Challenge, sich da auch zu überwinden. Und das ist aber eigentlich genau die Herausforderung, die ich gesucht habe. Habe dann auch andere Möglichkeiten gesucht, unterm Eis etwas zu tun. So habe ich dann halt dieses Eishockey unter Eis erfunden.
Oh, da würde ich auch gerne später noch drauf kommen. Ich wollte nochmal bei den Weltrekorden nochmal einhaken, weil ich habe einen Weltrekord von Ihnen rausgefunden, der hat mich ziemlich überrascht und beeindruckt. Das war der Weltrekord am Hintertuxer Gletscher. Ja. da sind Sie tauchen gegangen und zwar in Höhlen. Ich glaube 23 Meter, korrigieren Sie mich, wenn es nicht stimmt. Aber was mich mal interessieren würde, es wäre das Letzte gewesen, was ich mir hätte vorstellen können, erstmal, dass man an einem Gletscher überhaupt tauchen gehen kann, hat mich sehr verwundert. Und dann würde mich auch mal interessieren, wie Sie auf die Idee gekommen sind, durch diese Höhlen im Gletscher zu tauchen und wie Sie sich auf sowas vorbereitet haben, weil gerade, wo Sie auch gesagt haben, dass Sie eigentlich überhaupt kein kaltes Wasser mögen, ich glaube, kälter als in einem Gletscher kann man es eigentlich gar nicht mehr finden.
Also das war so, also ich habe halt immer wieder versucht, bei meinen Rekorden immer noch etwas draufzusetzen. Weil erstens einmal war es mir immer zu langweilig, einfach ins Hallenbad zu gehen und sagen, ich tauche dort einen Weltrekord. Ja, ist körperlich eine Riesen-Challenge, keine Frage, aber das war mir immer zu wenig. Also da ist zu wenig Abenteuer dahinter. Ja, also ich habe immer, mir geht es auch nicht so sehr um den Rekord selber, sondern um das Organisieren, um das Erlebnis, ja, deswegen eben auch die Rekorde in Nepal oder der Tauchgang am Nordpol. Und ich versuche halt immer Geschichten zu erzählen. Ja. Ich versuche das Ganze dann auch irgendwie zu vermarkten, weil von irgendwo muss ja auch mein Geld herkommen, ja, als Selbstständiger, und versuche das halt dann über Vorträge. Und wenn ich jetzt sage, okay, bin jetzt dann 200 Meter im Hallenbad getaucht, ja, dann ist es eine gute sportliche Leistung, aber meine Geschichte ist zu Ende. Und damit kann man keine Bücher oder Ähnliches füllen. Und deswegen habe ich halt immer versucht, da noch eins draufzusetzen und war halt Skifahren am Hintertuxer Gletscher. Und da gibt es halt den Eispalast. Das ist ein Naturphänomen mit einer Höhle mit Eisstalaktiten und Eisstalagmiten. Das ist sensationell. Und da ist ein See drin. Und da kann man auch mit einem Ruderboot drüber fahren. Ja, und wir haben jetzt so lange gebettelt, dass der Betreiber uns nach wirklich 2 Jahren endlich einmal da tauchen gehen hat lassen, weil eigentlich war da vorher noch nie jemand drin tauchen in diesem See, aber der ist jetzt nicht sehr tief. Und der war aber so begeistert, dass er gesagt hat, also wenn ich möchte, hat er da eine Idee, weil er hat händisch einen Schacht durch den Gletscher gegraben, weil er der Meinung war, er ist auch so ein bisschen ein Gletscherforscher, dass der Hintertuxer Gletscher eine Besonderheit ist, weil normalerweise bewegen sich die Gletscher am Berg, also am Stein, und der Hintertuxer Gletscher hat aber die Besonderheit, dass der quasi mehr oder weniger angeklebt ist mit dem Eis an den Berg und sich dadurch nicht verschiebt. Und um das zu beweisen, hat er einen Schacht händisch mit 3 Meter Durchmesser durch das gesamte Eis gebohrt, um eben dann auf den Felsen zu kommen. Dann hat er eben auf den Felsen eine Markierung angebracht, mit einem Seil und einem Pendel, das er halt dann oben am Gletscher, an der Eisdecke montiert hat. Und das Pendel hat sich halt nicht bewegt, weg von dem Kreuz am Fels. Und damit hat er halt wirklich bewiesen, dass dieser Gletscher angeklebt ist. Und durch die Schneeschmelze im Frühjahr füllt sich dieser Schacht mit Wasser. Und er hat halt gesagt, ich bin der Einzige, dem er das zutrauen würde, dass der das schafft, quasi durch diesen Schacht zu tauchen, runter auf den Felsen und so halt diesen Weltrekord aufstellt. Und ja, das war auch mein letzter und 11. Weltrekord, den ich eben vor 2 Jahren gemacht habe.
Also wirklich zwischen den Eisschollen oder durch so einen Eisschacht eigentlich. Was haben Sie jetzt bei so einem Tauchgang für Herausforderungen, die Sie jetzt normalerweise beim Apnoe-Tauchen nicht haben?
Also die größte Herausforderung ist sicher mal die Temperatur. Durch eine Anomalie im Wasser hatte das Wasser da oben 0,6 Grad. Normalerweise im Süßwasser, wenn das friert, hat es immer 2 Grad. Also wenn ein See zugefroren ist, hat die Wassertemperatur immer 2 Grad direkt unter der Eisfläche. Und da oben war es eben 0,6. Jetzt habe ich halt eigentlich immer geglaubt, ob es jetzt 2 Grad oder 6 Grad ist, das Wasser kalt ist kalt. Nein, es geht eben noch kälter und es war richtig kalt. Und ich habe nur einen 5 mm dicken oder dünnen Neoprenanzug an, also einen Nassanzug, weil ich kann mit einem Trockentauchanzug nicht tauchen, weil dafür bräuchte ich ja eine Flasche, um Luft in den Trockentauchanzug zu geben, so wie meine Sicherungstaucher zum Beispiel. Das heißt, ich habe wirklich einen ganz normalen Anzug an, den man halt eher so irgendwo Rotes Meer 26 Grad verwendet und das Ganze bei 0,6 Grad Wassertemperatur. In der Höhle ist die Temperatur konstant über das ganze Jahr immer 6 Grad. Das heißt, es ist wirklich sehr kalt und du musst ja komplett ausziehen, um in diesen Neoprenanzug hineinzukommen. Und die zweite Herausforderung bei diesem Tauchgang war natürlich auch die Höhe. Wir waren da auf 3000 Meter Seehöhe. Also da ist die Luft schon etwas dünner, also man merkt es auch, wenn man da mit der Gondel aussteigt, dass einem das Atmen schwerer fällt. Also ja, das waren die 2 größten Herausforderungen bei diesem Tauchgang.
Wie haben Sie sich dann darauf vorbereitet? Weil gerade mit der Höhe ist ja auch nochmal was, was man eigentlich sich schwer tut, auf einer normalen Meereshöhe zu üben vorher.
Also da habe ich einen gewissen Vorteil gehabt, weil ich habe 2012 einen Weltrekord aufgestellt im höchsten Tauchgang der Welt auf 5160 Meter Seehöhe in Nepal. Und damals haben wir da sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln können. Also ich habe damals auch mit Ärzten zusammengearbeitet. Die meisten haben immer gesagt, es ist unmöglich, da oben tauchen zu gehen auf dieser Höhe, weil würden wir uns jetzt dann sofort hochbeamen lassen, auf 5000 Meter Seehöhe wird man sofort bewusstlos werden. Da oben ist der Sauerstoffgehalt in der Luft nur mehr 14%. Hier, wo wir jetzt sitzen, haben wir 21%. Und da muss man halt wirklich seinen Körper drauf einstellen. Wir sind da auch zu Fuß hochgegangen, 12 Tage lang, um den Körper ein bisschen anpassen zu können. Ich habe auch 6 Monate lang ein sehr spezielles Trainingsprogramm gemacht, was eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man im Freitauchen tun sollte, nämlich entspannen. Und dann die Luft anhalten, habe ich genau das Gegenteil getan. Ich bin sehr, sehr schnell geschwommen, habe meinen Herzschlag nach oben gebracht künstlich und habe dann die Luft angehalten. Und das war aber eben so eine wichtige Erfahrung, weil durch die Höhe steigt automatisch deine Pulsfrequenz. Das heißt, der Ruhepuls von normal 60 ist dann da oben bei mir gewesen bei 90. Und das ist ja genau das Gegenteil, das, was wir brauchen beim Luftanhalten. Und wenn man das aber eben schon ins Training mit einbaut, kann sich der Körper auch hier umstellen und anpassen. Und das war halt der große Vorteil, dass ich diese Erfahrung eben schon hatte. Und sonst hätte ich, glaube ich, auch nicht diese Erlaubnis bekommen, da oben diese Tauchgänge zu machen. Weil, wie gesagt, das ist jetzt neben der Temperatur natürlich auch die Höhe ein Problem. Und wenn da oben was passiert, man muss ja immer überlegen, da muss ja auch eine Rettungskette dahinter sein. Das heißt, da muss ja immer der Arzt mit dabei sein, da muss immer die ganze Was-passiert-wenn-Kette durchgespielt werden. Und je exponierter diese Tauchgänge sind, ob das jetzt am Nordpol war, da gibt es halt kein Spital in unmittelbarer Nähe. Also da muss man sich halt sehr gut drauf vorbereiten, auf diese Tauchgänge.
Was war das dann? Also ich würde gerne gleich nochmal auf Hintertux zurückkommen, aber was war das dann für ein Tauchgang in Tibet? Weil ich stelle mir das jetzt sehr kurios vor. 12 Tage hoch also, zu wandern und dann so eine wirklich Extrembelastung
sowas einzulassen. Ich habe wieder mal das Guinness-Buch der Rekorde angeschrieben und dem gesagt, ja, also wenn ich auf über 5000 Meter Seehöhe die Luft anhalte und auf 5 Meter tauche, habe ich eben diesen Weltrekord. Und ich habe aber gedacht, irgendwie Weltrekord, das ist mir zu wenig, ja, weil Weltrekord hat immer was Egoistisches. Also da hat ja niemand etwas davon. Also jeder Zuhörer hat ja von einem Weltrekord von Herrn Redl jetzt nicht wirklich irgendetwas. Ja. Und ob ich jetzt 11 oder 12 oder 10 habe, ist mir eigentlich auch egal mittlerweile. Und deswegen habe ich mir gedacht, würde ich ganz gern diese Tauchgänge der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Weil bei meinen Recherchen bin ich draufgekommen, dass dieses Bergsteigen doch sehr gefährlich ist. Also viel gefährlicher wie das Apnoe-Tauchen. Weil da gibt es Lungenödem, Gehirnödem. Sehr viele Menschen sterben beim Versuch, den Mount Everest zu besteigen, nach wie vor. Und habe ich gedacht, vielleicht kann man eben aufgrund von diesen Tauchgängen einfach den Alpinsport sicherer machen. Und deswegen habe ich dann auch da sehr eng zusammengearbeitet mit einem Alpin, Mediziner, der auch gleichzeitig Tauchmediziner ist, der da ganz spezielle Atemtechniken entwickelt und wir sind dann da eben hochgegangen und ich habe da oben dann knapp über 2 Minuten lang die Luft anhalten können und während diesem Tauchgang, der jetzt der Rekord ist und auch gleichzeitig aber auch für die Wissenschaft wichtig war, weil dieser Tauchgang ist komplett überwacht worden. Das heißt, wir haben meine Sauerstoffsättigung überwacht, wir haben meine Herzfrequenz überwacht. Das ist also aufgezeichnet worden und ist dann auch im Nachhinein von den Ärzteteam dann ausgewertet worden. Und da hat man eigentlich sehr viele gute Ergebnisse erzielen können, wo man tatsächlich, wenn man es intelligent anlegt, den Hochalpinismus massiv sicherer machen kann.
Und kam dabei tatsächlich was raus, was auf den Alpinismus dann übertragen werden konnte?
Ja, also zum Beispiel die Trainingsmethode war wirklich exzellent. Wie gesagt, die meisten Ärzte haben gesagt, das ist unmöglich. Und ich habe gesagt, unmöglich gibt's in meinem Wortschatz nicht. Und deswegen haben wir dann eben mein Training komplett umgestellt, weil die meisten Ärzte, die sich auskennen im Alpinismus, haben gesagt, okay, ich muss irgendwie 6 Monate lang auf über 3000 Meter Seehöhe leben. Ja, das ist erstens einmal nicht finanzierbar für mich gewesen. Und zweitens einmal wollte man nicht irgendwo auf einer Alm einsperren, 6 Monate alleine, weil das bin ich nicht. Und ich habe mir gedacht, aber welcher Alpin-Bergsteiger, der jetzt irgendwie in 3 Wochen Mount Everest stehen möchte, kann das tun? Ja, das ist ja Massentourismus mittlerweile. Also muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, dass ich in Wien, wo ich lebe, trainieren kann, nach Kathmandu fliege, da hochgehe und tauchen gehe. Ja, also das war halt immer so dieser Anspruch und das Ganze hat halt sehr gut funktioniert, weil wir uns eben dementsprechend gut darauf vorbereitet haben und das sind halt Learnings, die halt dann quasi jeder Alpinist da übernehmen konnte. Wir haben auch dann eine ganz eigene Atemtechnik entwickelt, weil die größte Gefahr ist ja, dass man beim Hochalpinismus quasi außer Atem kommt und ab einer gewissen Höhe in der Todeszone kann sich der Körper nicht mehr regenerieren. Das heißt, wenn du da oben angestrengt bist, bleibst du angestrengt. Ja? Du kannst da oben total schlecht schlafen, weil eben die Luft so gering ist. Und da haben wir doch sehr viele Dinge herausgefunden und auch belegt quasi mit diesen medizinischen Ergebnissen, dass man da doch einiges tun kann. Und das Ärzte-Team ist dann auch jahrelang noch bei so Ärztekongressen gewesen und haben diese Ergebnisse präsentiert. Und das war eigentlich das, was mich am meisten gefreut hat. Und das ist auch dadurch, ist das auch, glaube ich, einer meiner, ja, für mich wichtigsten Rekorde gewesen, die ich jemals aufgestellt habe.
Ah, spannend. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, was für Sie persönlich eigentlich so mit der beeindruckendste Tauchgang oder auch Rekord war. Ich würde trotzdem ganz kurz gern nochmal zu Hintertux zurückkommen. Und zwar, weil Sie ja schon angesprochen hatten, unter dem Eis hatte der Betreiber von dieser Gletscherhöhle ein Seil am Fels festgemacht. Mhm. Und Sie sind also quasi an dem Seil getaucht. Jetzt haben Sie haben auch schon angesprochen, dass Sie häufiger auf Eis tauchen gehen. Haben Sie da immer ein Seil dabei oder geht es auch ohne?
Na, also beim Eistauchen oder Höhlentauchen muss man immer ein Seil mithaben, ja, weil das ist ja die größte Gefahr, dass du das Loch nicht mehr findest, wo du atmen kannst. Normalerweise, wenn ich jetzt im Meer bin oder am See bin und der ist nicht gefroren, dann kann ich runtertauchen, tauche auf und habe sofort die Möglichkeit zu atmen. Wenn du jetzt quasi aber unterm Eis tauchst, dann kannst du ja nicht direkt gleich wieder auftauchen. Das heißt, du musst ja irgendwo zu einem Loch tauchen, um dort atmen zu können. Und deswegen ist es auch beim Flaschentauchen so wichtig, dass du immer ein Seil mit hast, weil sobald du unter dem Eis bist und du tauchst nur 2-3 Meter weg von deinem Einstiegsloch, du siehst es nicht mehr. Ja, wenn du direkt unter der Eisdecke bist, siehst du dieses Loch nicht mehr und das macht es eben so gefährlich. Und deswegen habe ich bei diesen Tauchgängen immer ein Seil mit, weil an dem Seil kann ich mich dann orientieren, damit ich halt dann wieder das rettende Atemloch finde.
Also haben Sie dann das Seil auch die ganze Zeit in der Hand oder kehren Sie dann nur zum Seil zurück?
Also das kommt jetzt immer darauf an, wo diese Tauchgänge sind, ob das jetzt Streckentauchen ist oder Tieftauchen ist. Wenn es in die Tiefe geht, bin ich immer verbunden mit dem Seil. Also da habe ich quasi ein kurzes Seil an meinem Körper und einen Karabiner am Seil, damit ich da auch nicht weg kann, und es nicht verlieren kann, weil da unten ist es ja auch sehr dunkel. Also wenn man jetzt in einen See auf 50 Meter Tiefe taucht, ist es stockdunkel, also da siehst du die eigene Hand vor Augen nicht mehr. Und damit siehst du halt dann auch das Seil schwer bis gar nicht mehr. Wenn ich jetzt Streckentauchen bin, dann bin ich ja quasi so ein Meter unter der Eisoberfläche, da kommt auch noch Sonnenlicht durch das Eis. Da sehe ich das Seil ganz gut und da habe ich es eigentlich nur als optische Referenz.
Ah, okay. Was würden Sie eigentlich sagen? Ist es schwieriger unter Eis, also im Eiswasser die Luft anzuhalten, oder macht das dann tatsächlich kaum einen Unterschied?
Also es macht schon einen Unterschied, weil aufgrund der Temperatur ist es auf der einen Seite positiv. Je kälter das Wasser ist, desto schneller wird der Körper hinuntergefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man kennt es ja auch von Kindern zum Beispiel, die beim Eislaufen einbrechen oder im Sommer beim Schwimmen ertrinken. Wenn man im Winter einbricht und man ist jetzt 10 Minuten unter Wasser, wird dann gerettet und reanimiert, dann hat man da weniger Sauerstoffmangel gehabt im Gehirn, als wenn ich jetzt im Sommer ertrinke und 5 Minuten ohne Sauerstoffversorgung bin. Also da ist es wirklich ein Riesenunterschied, weil einfach durch das kalte Wasser einfach alles schneller nach unten gefahren wird und quasi eingefroren wird. Das wäre der Vorteil. Allerdings ist es natürlich für uns extrem schwierig, im kalten Wasser zu entspannen und nicht zu frieren. Also der Energieverbrauch ist sehr, sehr stark. Also wenn jemand noch eine Bikini-Figur möchte für den Sommer und so als kleiner Last-Minute-Tipp, ja, einfach Badewanne, eiskaltes Wasser rein, vielleicht noch ein paar Eiswürfel dazu fürs Mentale und sich dann da reinsetzen. Also da purzeln die Kilos, weil der Kalorienverbrauch in der Eisbadewanne ist, wie wenn man einen Marathon laufen würde. Also wenn ich mir jetzt dann 5 Minuten in die Eisbadewanne setze, verbrauche ich so viel Kalorien, wie wenn ich einen Marathon laufen würde. Also das nenne ich einmal effizientes Abnehmen.
Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie über 7 Minuten die Luft anhalten können, was ja unglaublich lang ist. Also ich will nicht wissen, wie lange ich das jetzt anhalten könnte, wenn ich es jetzt ausprobieren würde. Wie schafft man sich da so auszutricksen, dass man das so lange durchhält, und wie üben Sie das auch, dass Sie das so lange hinbekommen?
Also wie gesagt, das Üben ist einfach immer wieder tun. Also ich gehe mindestens einmal in der Woche zum Training ins Wasser, wo ich wirklich halt versuche, entweder so lange wie möglich die Luft anzuhalten oder eben auch im Sommer im See Tieftauchen trainiere. Und durch dieses ständige Tun wird man einfach besser. Das ist wie bei jedem Sport. Beim Luftanhalten geht es halt wirklich darum, dass man auf der einen Seite versucht, den Körper so weit wie möglich zu entspannen. Und das Zweite ist aber auch, zum Beispiel habe ich messbar gemacht, dass positive Gedanken weniger Sauerstoff verbrauchen wie negative Gedanken.
Okay, wie also wenn man positiv,
wenn man positiv denkt, ist der Herzschlag geringer, dadurch werden die Tauchgänge länger. Wenn ich jetzt negativ denke, steigt automatisch meine Pulsfrequenz und dadurch werden die Tauchgänge kürzer. Das heißt, diese Entspannung ist wirklich das Geheimnis. Und dann natürlich irgendwann kommt dieser Atemreiz, ja, wo man halt dann wirklich der Körper sagt, okay, es wäre jetzt nett, wenn wir bald atmen würden. Ja. Und auch das kann man natürlich mit Training und mentaler Stärke noch hinauszögern. Und das ist, wie gesagt, einfach machen. Ja. Und das Ganze aber halt vielleicht intelligenterweise so machen, dass man halt vorher einen Kurs besucht, um es richtig zu lernen, und dann einfach machen, und dann wird man immer besser und besser.
Jetzt haben Sie gerade die mentale Stärke schon angesprochen, und auch vorher hat man das schon gemerkt, dass das von der Atmung her ein sehr wesentlicher Bestandteil ist. Warum ist das jetzt genauso, gerade beim Apnoe-Tauchen?
Naja, wie gesagt, je entspannter man ist, desto geringer ist der Herzschlag, desto geringer ist auch der Sauerstoffverbrauch. Das heißt, unsere Idee ist es, einfach alles so weit wie möglich nach unten zu fahren, damit eben der Sauerstoff langsamer durch den Körper fließt und langsamer verbraucht wird. Weil atmen müssen wir nicht, weil wir zu wenig Sauerstoff haben, sondern wir müssen atmen, weil wir zu viel CO2 haben. Also das CO2 ist ja das Abfallprodukt, das heißt, das ist der verbrauchte Sauerstoff. Und wenn das CO2 zu viel im Körper ist, dann sagt der Körper, okay, jetzt haben wir zu viel CO2, bitte ausatmen, damit dieses Abfallprodukt aus dem Körper ausgeschieden wird. Und normalerweise ist es dann die Folge, Aktion einatmen, dann kommt wieder der neue Sauerstoff rein und der Sauerstofftank im Körper wird wieder aufgefüllt. Ja, also das ist ja ganz simpel dargestellt, wie unsere Atmung funktioniert. Das heißt, wir atmen ein, da kommt der Sauerstoff rein. Sauerstoff wird verbraucht im ganzen Körper, in den Muskeln, im Gehirn, überall. Und wenn er dann verbraucht ist, wird er eben CO2 und dieses CO2 atmen wir dann anschließend wieder aus, um beim nächsten Mal einatmen wieder den Sauerstoff aufzunehmen. Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Und je entspannter man ist, je geringer der Herzschlag ist, desto weniger man sich bewegt dadurch automatisch, ja, desto langsamer ist eben dieser Sauerstoffverbrauch, desto langsamer wird auch das CO2 aufgebaut und desto länger werden unsere Tauchgänge.
Und wie, also können Sie das mal beschreiben?
Und das Ganze kann ich eben steuern über die Atmung schon im Vorfeld. Ja. Das heißt, ich kann über die richtige Atmung das im Vorfeld beeinflussen. Ja, das heißt, ich kann mich in die Entspannung atmen. Ja, ich kann mich in den Schlaf atmen. Ja, wenn man jetzt nämlich einatmet, und dann doppelt so lange ausatmet, weil das ist diese Atemtechnik relativ einfach dargestellt, was wir verwenden. Weil normalerweise atmen wir ein, aus, immer gleich lange. Beim Einatmen wird die Lunge größer und es steigt automatisch der Puls. Und wenn ich jetzt wieder ausatme, wird die Lunge kleiner und der Puls fällt wieder. Wenn ich jetzt gleich lange ein- und ausatme, passiert da mit unserer Herzfrequenz nichts. Also steigt, fällt, steigt, fällt, steigt, fällt, aber es bleibt immer eine Nulllinie. Das Geheimnis bei uns ist aber eben doppelt so lange auszuatmen, wie wir einatmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 3 Sekunden lang einatme, atme ich anschließend 6 Sekunden aus. Durch das, dass ich jetzt länger ausatme, hat der Herzschlag mehr Zeit, um weiter nach unten zu gehen. Das heißt, mit jedem Mal ausatmen, entspannt man sich, ja, man wird immer entspannter und entspannter mit jedem Mal ausatmen. Und irgendwann ist man dann so entspannt, dass es halt nicht mehr weitergeht. Also tiefer geht's dann nicht mehr. Und das ist dann das, wo ich das letzte Mal einatme und anschließend dann die Luft anhalte.
Und wenn Sie jetzt auf einem Tauchgang sind und Sie merken, okay, jetzt wird die Luft knapp, wie schaffen Sie das dann mental, sich über diesen Punkt quasi hinauszubringen? Weil ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, gerade wenn es um Luft geht, was ja, also jeder kennt, glaube ich, diesen Reflex, wenn man mal doch ein bisschen zu lang tauchen gegangen ist. Oder also jetzt einfach
nicht. Ja, wenn man dann auftauchen möchte, dann so.
Genau, ja, genau. Und dann dieses ganz tief einatmen, dieser Reflex, wenn der kommt. Und wenn ich das richtig verstehe, dann gehen Sie ja quasi über diesen Punkt drüber. Wie machen Sie das?
Also das Erste ist einmal, man muss einmal wissen, was ist der Atemreiz? Also die meisten Menschen halten die Luft an und tauchen dann auf. Und wenn ich sie frage beim ersten Mal, warum bist du jetzt aufgetaucht, dann sagt der eine, naja, ich habe deinen Brustkorb an Druck verspürt. Der andere sagt dann vielleicht, naja, das war jetzt schon so lange, ich wollte jetzt einfach atmen. Ja. Also das hat alles nichts mit einem körperlichen Atemreiz zu tun, sondern das war alles nur in unserem Kopf, der gesagt hat, oh, wir sollten vielleicht atmen. Der Körper hat nur ein einziges Signal, das er ausstößt, das ist nämlich das Zwerchfell. Und wenn dieses Zwerchfell zu krampfen beginnt, ja, dann spricht man von einem Atemreiz. Ja. Dieser Krampf im Zwerchfell wird eben ausgelöst durch CO2. Und wenn dieses Zwerchfell beginnt zu krampfen, dann wissen wir, ja, es wäre ganz gut, wenn wir demnächst atmen. Ja. Und dieser Krampf ist natürlich etwas ganz Unangenehmes. Das wird immer stärker und intensiver. Und wenn man sich da jetzt zum Beispiel dann mit den Fingern noch unter Wasser ablenkt, ja, dann kann man eben über diesen Punkt hinausgehen, ja, sehr kontrolliert hinausgehen. Aber das ist einmal wichtig, dass die meisten Menschen ja schon gar nicht wissen, was tatsächlich der Atemreiz ist, sondern die glauben halt jetzt einfach, ja, ich brauche jetzt Luft, weil jetzt war ich lange oder tief genug unten, ja, und jetzt brauche ich halt einfach Luft. Aber das ist also eine Kopfentscheidung gewesen und nicht, wo der Körper gesagt hat, naja, jetzt brauchen wir wirklich Luft. Ja, also da ist ein riesengroßer Unterschied drin, was der Körper kann und was wir glauben. Ja, und deswegen ist es eben sinnvoll, da Kurse zu besuchen, weil da gibt es dann halt eben Instruktoren, so wie mich, die dann einen eben zeigen, okay, das ist jetzt wirklich Atemreiz, jetzt hast du das zum ersten Mal erlebt, jetzt weißt du, wie sich das Ganze anfühlt. Und dann steigert man das natürlich langsam und sukzessive. Und dann hat man das erlebt. Aber die meisten meiner Schüler, ja, wirklich 90%, die haben noch nie diese Erfahrung gemacht, was ist jetzt wirklich ein Atemreiz. Sondern die haben halt immer geglaubt, naja, jetzt bin ich schon so lange unter Wasser, jetzt wird es Zeit zum Atmen. Aber das ist kein Grund, warum man wirklich atmen muss.
Aber woher weiß man dann, wann es tatsächlich brenzlig wird? Weil irgendwann ist ja dann doch das auch überreicht.
Ja, wie gesagt, also, kann man das dann, wenn man jetzt tauchen geht und man spürt das, ja, man fühlt es dann und irgendwann durch das Training und die Erfahrung weiß man natürlich, wie sich das jetzt anfühlt. Ja, wenn ich das jetzt das erste Mal erlebe, dann kann man das jetzt noch nicht wirklich einschätzen. Ja, also das war ja bei mir genau dieselbe Erfahrung. Ich habe auch damals die ersten Kurse besucht. Und da hat man halt dann das wirklich erlebt. Und sobald man das erlebt, kann man das dann auch besser einschätzen. Und wie gesagt, man kann sich natürlich auch überschätzen. Ja. Aber es ist wirklich extrem schwierig. Zum Beispiel, ich könnte es nicht. Und ich glaube schon, dass ich mental sehr stark bin, dass ich jetzt sage, okay, ich halte jetzt im Training so lange die Luft an, bis ich bewusstlos wäre. Also das würde ich nicht schaffen. Es gibt Leute, die sind mental sehr stark, die können das, ja, aber das sind sehr, sehr wenige.
Okay, also weiß man dann doch, wann es wirklich gar nicht mehr geht.
Also das kann man schon sehr gut einschätzen.
Ja, okay. Sie haben es ja auch gerade schon wieder angesprochen, dass Sie auch hauptberuflich als Apnoe-Tauchlehrer arbeiten. Wie machen Sie das? Haben Sie eine Tauchschule oder ist das freiberuflich? Wie kann man das?
Also im Prinzip bin ich freiberuflich, genau. Also es gibt verschiedene Tauchschulen auf der ganzen Welt, die halt mich dann quasi einladen und wo dann halt die Schüler dann einfach die Kurse buchen und dann bei mir halt das Ganze lernen. Kann man auch auf der Homepage schon schauen, wenn man Interesse daran hat. Und ja, also wie gesagt, es gibt weltweit mittlerweile schon sehr, sehr viele Tauchlehrer, die sich halt auf das Freitauchen und Apnoe-Tauchen spezialisiert haben, auch in Deutschland. Weil mittlerweile ist es ein sehr großer Sport geworden, eben auch unter anderem wegen dem Film im Rausch der Tiefe. Ich kann mich erinnern, wie ich vor 25 Jahren mit dem Sport begonnen habe, da war ich alleine. Keine Ausrüstung kaufen können. Ich musste da immer nach Italien fahren, weil natürlich die Länder, die am Meer sind, das schon länger betreiben, diesen Sport. Aber in Österreich war er sicher einer der ersten, die das dann auf diese professionelle Schiene gebracht haben. Und mittlerweile durch die Jahre ist es aber schon sehr viel größer geworden, die Szene und die Community, weil es einfach jetzt ja nicht nur ein Extremsport ist, sondern auch ein schöner Ausgleichssport ist. Also man darf das halt leider auch nicht immer verwechseln. Jetzt glauben immer die Leute, so wie das klingt, ich gehe jetzt nur tauchen, um da an meine Grenzen zu gehen. Also in Wirklichkeit, sage ich mal, sind vielleicht 5%, wenn überhaupt, meiner Tauchgänge, das Training und die Rekorde an sich. Der Rest der Zeit bin ich eigentlich nur aus Spaß unter Wasser, weil mich auf der einen Seite diese Stille und dieses Dreidimensionale fasziniert. Ich kann da komplett abschalten. Also wenn ich einen stressigen Tag habe, brauche ich nur zum See fahren, reinspringen, runtertauchen und es ist alles weggefegt. Ja. Bin in meiner eigenen Welt, ich kann da Abenteuer erleben. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch dieses Naturerlebnis. Ich gehe ja auch selber Flaschentauchen, habe das früher sehr intensiv auch betrieben. Ich bin ja auch Tauchlehrer mit der Flasche. Allerdings habe ich halt gemerkt, dass wenn jetzt zum Beispiel Lebewesen unterwegs sind, ja, sei es jetzt Delfine, Haie, Wale, Schildkröten oder wer auch immer, wenn du mit der Flasche unterwegs bist, ist das quasi wie so ein Fremdkörper, weil du magst ja diese Luftblasen, du magst Geräusche, das macht ja ein anderes Lebewesen unter Wasser nicht. Und wenn du jetzt freitauchen gehst, bist du Fisch unter Fischen, du magst da keine störenden Blasen mehr, das heißt, du wirst eigentlich als neue Spezies betrachtet, ja, die Tiere sind sehr neugierig, kommen viel, viel näher und dadurch hast du da eine viel intensivere Beziehung zu diesen Lebewesen und das macht eigentlich den echten Spaß aus. Also jeder, der das kennt vom Schnorcheln und 2-3 Meter tief runtertaucht und sich dann denkt, oh mein Gott, tiefer geht's nicht. Nein, man kann das tatsächlich lernen und natürlich je länger man tauchen kann, je länger man eben mit diesen Delfinen unter Wasser bleiben kann, desto intensiver werden dann natürlich die Erlebnisse. Und das ist eigentlich der wichtigste Grund, warum man diesen Sport ausüben sollte.
Das würde mich jetzt auch interessieren, weil ich habe mir das eigentlich eher so vorgestellt, dass Apnoe-Tauchen wird schnell ja auch mit Extremsportarten in Verbindung gebracht. Und da, die haben jetzt, natürlich ist es ein bisschen klischeehaft dargestellt, aber das sind ja häufig Menschen, die so ein bisschen den Kick suchen und auch einfach gerne das Adrenalin auch spüren. Aber wenn ich das jetzt richtig interpretiert habe, dann ist das bei Ihnen überhaupt nicht der Fall. Was würden Sie sagen, wie ist das bei den Menschen, die bei Ihnen einen Kurs buchen?
Also jeder, der kommt wegen einem Adrenalinkick, sollte woanders hingehen und Basejumping machen oder sonstiges, ja, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Ja, also bei uns ist es ja eher, dass Leute, die gern Yoga machen oder so, kommen sollten, weil je entspannter man ist, desto besser ist es. Ja. Und Adrenalin bringt ja den Puls nach oben und dadurch ist der Sauerstoffverbrauch höher. Also Adrenalinkick wäre genau das Verkehrteste. Die Glücksgefühle, die da entstehen, kommen eher aus den Erlebnissen heraus, als wie aus jetzt aus dem Kick heraus. Und deswegen, wie gesagt, Extremsport ja, wenn man eben auf diese Rekordjagd geht, aber auch relativ sicher, weil wir eben, wie gesagt, das Ganze mit ärztlicher Überwachung und mit Sicherungstauchern machen. Aber wie gesagt, das ist nicht eigentlich der Sinn und Zweck von der Geschichte. Ja. Das ist so ein bisschen ein zweischneidiger Schwert. Das Problem ist natürlich, niemand berichtet gerne über tieferes Schnorcheln, längeres, entspannteres Schnorcheln. Ja, jeder berichtet natürlich logischerweise über das Extreme. Und man braucht natürlich wieder diese Medienkontakte, sage ich mal unter Anführungszeichen, um den Sport populär zu machen und breiter aufstellen zu können. Und deswegen ist es halt immer wichtig, dass man eben das dann auch aber klarstellt und sagt, okay, eigentlich kann das wirklich jeder machen. Also mein jüngster Schüler war 7, meine älteste Schülerin war 80, ja. Und die 80 war, hat auch 4,5 Minuten lang die Luft anhalten können. Also das kann wirklich jeder machen, diesen Sport. Ja. Es geht ja nicht immer nur, dass jeder gleich denkt, okay, fangen wir jetzt an und werde dann Weltrekordhalter oder das ist das Ziel. Das hat eigentlich kaum jemand meiner Schüler gemacht. Ja. Wenn das einem gefällt, dann kann man natürlich auch bei Wettkämpfen mitmachen. Das ist überhaupt keine Frage, aber die Idee von dem Sport ist eigentlich eine komplett andere.
Was ist dann das Erste, was Sie den Menschen bei Ihnen im Kurs beibringen?
Naja, das Erste ist eben, dass es um diese Verbundenheit mit dem Element Wasser geht. Aber die meisten meiner Schüler oder eigentlich fast alle kommen ja genau aus dem Grund her. Also es ist ja nicht so, dass jetzt ein Schüler herkommt und sagt, du, ich will jetzt in 3 Jahren Weltrekordhalter werden. Ja. Das ist noch nie passiert, sondern die Menschen kommen eigentlich aus 2 Gründen zu mir. Früher war das viel, viel verstärkter sogar noch, dass das als Flaschentaucher waren, die einfach den Luftverbrauch senken wollten und sicherer tauchen gehen wollten. Und sich halt überlegt haben, durch dieses Apnoe-Tauchen, da lerne ich das richtige Atmen, da kann ich dann einfach länger die Luft anhalten, dann habe ich weniger Angst beim Flaschentauchen. Das stimmt auch, aber in den letzten Jahren hat sich das ein bisschen weggewandert, mehr hin zu den Menschen, die halt einfach sagen, ich will nicht mit einer Flasche tauchen gehen, das ist immer zu viel Aufwand, die Flaschen haben ja alle sein Gewicht und so weiter und ich will eben eher diese Naturverbundenheit haben, ja, und natürlich auch diese Entspannung auf der einen Seite, ja, wir sind ja doch alle etwas getriebenere Menschen, gerade in unseren Breitengraden. In Asien ist es zum Beispiel mit dem ganzen Yoga, Qigong und so weiter ja schon viel fortgeschrittener, sage ich mal, dieser Trend hat erst jetzt zu uns rübergeschwappt. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch immer diese mentale Komponente eben, weil kein einziger meiner Schüler jemals geglaubt hat, dass er, wenn er zu mir in den Kurs kommt, tatsächlich nach 1 Stunde doppelt so lange die Luft anhalten kann. Weil ich mache das dann immer so, dass die Schüler eben vorm Kurs bei mir einfach einmal die Luft anhalten müssen, so wie sie es glauben, dass es richtig ist. Und anschließend zeige ich ihnen dann, wie es wirklich funktioniert. Und bis jetzt haben wirklich alle 10.000 Schüler die Zeit mindestens verdoppeln können. Und das ist natürlich dann auch noch etwas Positives, weil dann weiß er natürlich, was mental überhaupt möglich ist. Ja, wir schränken uns ja permanent selber ein in unserer Denkweise, in unserer Sichtweise. Und wenn ich dann aber dieses Wow-Erlebnis habe, wow, ich habe jetzt tatsächlich die Luft angehalten, doppelt so lange, als ich es vorher konnte, und ich habe es nicht geglaubt, dann sieht man ja, was generell noch viel mehr Potenzial in einem stecken kann. Und ja, das sind halt so diese positiven Effekte, finde ich, bei dem Sport.
Ja, das klingt jetzt auf mich total plausibel. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie geben ja Kurse auf der ganzen Welt, dadurch, dass Sie das freiberuflich machen. Wenn Sie jetzt irgendwo am anderen Ende der Welt so einen Kurs geben, machen Sie das dann auf Englisch? Oder wie ist das dann,
ja,
wenn die Menschen,
genau,
Sie nicht,
genau,
so gut verstehen?
Das ist dann in Englisch oder ich habe es auch schon mit Übersetzern gemacht. Also wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg. Ja. Ich habe sogar schon Kurse gemacht in der Gebärdensprache. Also ich kann natürlich keine Gebärdensprache, aber wir haben dann natürlich da jemanden mitgehabt. Und auch die Taubstummen konnten dann die Luft doppelt so lange anhalten, weil wir dann halt da eben dementsprechend uns vorbereitet haben. Und dann funktioniert das eigentlich überall.
Okay, ja gut, das mit den Dolmetschern, das klingt dann auf jeden Fall schon mal deutlich vereinfachender. Jetzt würde ich gerne nochmal auf eine ganz andere Sportart zurückkommen, die Sie ja erfunden haben, das Unterwassereishockey, das Sie ja auch vorher schon ganz kurz angesprochen haben. Ich muss sagen, mir war Wasser, also Unterwasserhockey schon ein Begriff, was ja auch eine ziemlich ungewöhnliche Sportart ist, aber Unterwassereishockey, finde ich, kann man sich jetzt relativ wenig vorstellen. Wie sind Sie auf die Idee zu der Sportart gekommen und können Sie mal erklären, wie die Sportart überhaupt funktioniert?
Also im Prinzip ist es so, wir haben die Eishockeyfläche genommen und einfach um 180 Grad gedreht. Das heißt, wir haben die original Eishockeytore genommen und quasi an die Eisdecke montiert, haben dann rundherum Banden angebracht, ja, damit wir halt wirklich so ein authentisches Spielfeld haben. Allerdings ist natürlich unser Spielfeld viel kleiner. Wir haben 8x6 Meter Spielfläche. Und links und rechts von der Spielfläche gibt es dann jeweils ein Atemloch. Wir haben dann zwei Spieler, die sind halt mit Flossen, Maske und Neoprenanzug ausgestattet, mit einem ganz normalen, handelsüblichen Eishockeyschläger. Und wir haben dann unter Wasser einen Styroporpuck gebastelt, damit dieser Styroporpuck an der Eisdecke schwimmt. Und dann holt man eben Luft, taucht unter das Eis in das Spielfeld hinein und spielt dann quasi kopfüber, wenn man so möchte, Eishockey. Und ja, das habe ich heute halt erfunden, weil ich damals wieder unter Eis tauchen wollte, wollte aber nicht meinen eigenen Weltrekord brechen, weil das macht für mich jetzt wenig Sinn. Und deswegen habe ich gedacht, okay, was spielt man alles am Eis? Wir haben dann alles Mögliche ausprobiert mit Eisstockschießen und so weiter, aber das funktioniert halt alles unter Wasser nicht, weil wir unter Wasser ja den zehnfachen Widerstand haben als wir in der Luft. Das heißt, man kennt es ja, wenn man mit der Hand durchs Wasser fährt, ist das ja mehr anstrengend, als wenn ich jetzt an die Hand quasi durch die Luft streiche. Und wir haben das auch ausprobiert mit Schlittschuhen, also das funktioniert leider auch nicht mit dem echten Eislaufen, ja, deswegen haben wir halt unsere Flossen an. Aber das hat sich quasi nicht wirklich etabliert zu einem Massensport. Ja. Ich war jedes Mal immer wieder die größte Herausforderung, Gegenspieler zu finden. Ja, das war eigentlich immer die größte Herausforderung, ja. Weil ein Eishockeyspieler bringt man nichts. Also es müssten also ja Freitaucher sein oder zumindest Leute, die halt Unterwasserhockey oder Eis, es gibt ja auch das Unterwasserhockey. Und Unterwasser-Rugby, das spielt man ja alles normalerweise im Hallenbad und die Leute sagen dann immer, ja, seid ihr verrückt und da ist es so kalt. Ja. Also die Gegner zu finden war immer die größte Herausforderung, aber wir haben auch Weltmeisterschaften schon organisiert.
Was mich noch interessieren würde, wie halten Sie denn überhaupt so einen großen Eishockeyschläger unter Wasser? Weil im Stehen macht es ja noch Sinn oder ist es ja logisch, wie man den festhält, aber ich stelle es mir sehr schwierig vor, wie man den überhaupt anpackt unter Wasser, wenn man noch so tauchen muss. Und naja, das Ganze also das auf dem Bauch eigentlich.
Also das ist eher weniger das Problem. Das ist halt ein bisschen Übung, aber das hat man relativ schnell heraus. Das größere Problem, unter Anführungszeichen, neben der Temperatur und so weiter, ist eher die Orientierung. Ja, darum haben wir auch eben das Spielfeld relativ klein gehalten. Ja, wir haben das ja alles ausprobiert, damit man halt relativ schnell auch wieder zum Atemloch kommt und das auch wieder findet, deswegen auch diese Bandenwerbung rundherum, dass man eben nicht das Spielfeld verlassen kann, weil wir ja im dreidimensionalen Raum spielen. Ja, normalerweise beim Eishockey hast du ja immer den Punkt über die Eisschuhe zum Boden und wir schwimmen ja quasi im dreidimensionalen Raum. Das heißt, der Bauch ist im Idealfall zur Eisdecke gerichtet. Und dann hast du halt den Eishockeyschläger und führst den quasi vor dir her. Also das ist jetzt dann nicht so das Problem. Das Problem ist halt nur, wir sind sehr schnell. Also auch wieder im Unterschied zum Apnoe-Freitauchen. Der Puls ist relativ hoch, wir schwimmen sehr schnell. Das heißt, diese Tauchgänge dauern auch nicht ewig lange. Also du bist in 30 Sekunden, spätestens einer Minute sofort wieder beim Atemloch und bist außer Atem, weil eben der Puls so hoch ist. Und wir spielen ja auch auf 3/3 wie beim echten Eishockey. Allerdings haben wir die Zeit verkürzt von 20 Minuten auf 10 Minuten Spielzeit, weil eine Stunde in dem eiskalten Wasser wäre dann doch zu viel für den ganzen Körper. Und deswegen spielen wir dann 3x10 Minuten, auch zu zweit. Also jedes Team besteht aus 2 Spielern, damit man sich da auch abwechseln kann. Da gibt es halt dann auch strategische Überlegungen sogar dahinter, wie man das Spiel anlegen kann. Also das macht echt Laune und Spaß. Aber wie gesagt, das ist halt jetzt vom Aufwand her sehr aufwendig. Man muss ja die Torräume montieren, man muss die Bandenwerbung montieren, man muss Sicherungstaucher mithaben, die einem zeigen, wo das rettende Atemloch ist. Wir haben 2 Schiedsrichter, einen an der Oberfläche, einen unter Wasser. Also das ist jetzt nicht eine Sportart, die man jetzt jedes Wochenende im Winter ausübt.
Ja, ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, überhaupt das Tor, also das gegnerische Tor zu finden, wenn das mit der Orientierung an sich schon eher schwierig ist.
Also das Wichtige ist eben drum auch die Größe von der Spielfläche, die ist so gewählt, dass natürlich, wenn die Sichtverhältnisse unter Wasser sind, dass man das Tor natürlich sehen kann von seinem Atemloch aus. Das ist einmal ganz wichtig. Und das Zweite ist natürlich, man macht es immer im Vorfeld aus, spielt man jetzt aufs rechte Tor oder aufs linke Tor. Das heißt, man weiß dann schon, auf welcher Tor man spielen sollte. Und dann weiß man auch, muss man jetzt verteidigen oder muss jetzt das Tor schießen. Also das wird immer im Vorfeld quasi definiert, in welche Spielrichtung man spielt. Und dann gibt's eben vom Schiedsrichter an der Oberfläche ein Startsignal und dann dürfen die Taucher unter Wasser gehen. Und derjenige, der als erster beim Puck ist, der versucht dann halt sofort aufs gegnerische Tor zu schwimmen. Und das ist eigentlich so das Wichtigste, dass derjenige, der als erster unterm Eis ist, schaut, dass er halt so schnell wie möglich beim Puck ist. Aber es ist halt, wie gesagt, es ist also wie überall bei jedem Sport ein bisschen eine Übung, dass man halt dann auch das mit der Orientierung hinbekommt. Aber das hat man relativ schnell herausgefunden, wie das funktioniert.
Und wer ist der amtierende Weltmeister?
Also das letzte Mal hat Österreich gewonnen, ja, was mich sehr gefreut hat, weil bei der Weltmeisterschaft davor ist es Finnland geworden, da sind wir Zweiter geworden, also da waren wir Vize-Weltmeister. Ja, jetzt aktuell sind wir Österreicher.
Und haben Sie auch selber mitgespielt?
Ja, also nachdem ich das erfunden habe und selber gerne spiele, bin ich da quasi immer für Österreich am Start. Und ja, wir werden mal schauen, vielleicht, wenn dann nächstes Jahr das wieder alles möglicher ist. Wir wollten heuer wieder eine organisieren, aber durch die Pandemie war das jetzt leider nicht möglich. Also werden wir schauen, dass wir dann im nächsten Winter wieder eine größere Eishockey-Weltmeisterschaft organisieren können.
Okay, jetzt haben wir sehr viel über die ganzen verschiedenen Sportarten, über Unterwassereishockey, über das Apnoe-Tauchen und Eistauchen gesprochen. Sie sind sehr viel auf jeden Fall auf der ganzen Welt unterwegs und haben schon viel verschiedene Gewässer gesehen. Das heißt, es beschäftigt Sie auf jeden Fall sehr und Sie haben sich auch intensiv mit der Umweltproblematik der Meere beschäftigt. Jetzt würde mich mal interessieren, haben Sie selber davon beim Tauchen schon was bemerkt, wie es da um unsere Weltmeere auch steht?
Also ich habe meinen ersten Tauchgang im Meer vor über 30 Jahren gemacht. Ich habe auch die ganzen Filme quasi gesehen von Hans Hass und Jacques Cousteau, die ja noch einmal 30, 40 Jahre davor getaucht sind. Und ich selber habe schon einen massiven Unterschied gemerkt, wenn ich zurückdenke an meine Jugend und ich war da am Roten Meer oder wo auch immer tauchen und wenn ich jetzt dort tauchen gehe. Also man merkt es tatsächlich, viele kennen ja die Probleme, mittlerweile Plastikmüll im Meer, das ist ja durch die sozialen Medien auch vor 2, 3 Jahren sehr gehypt worden, unter Anführungszeichen. Und das hat halt, haben sehr viele mitbekommen. Aber es ist tatsächlich so, dass im Ozean viel, viel größere Probleme existieren als wie jetzt dann das Plastik. Obwohl ich das jetzt natürlich dann nicht schmälern möchte. Aber wir haben eine massive Überfischung unserer Ozeane. Wir haben eine Ausbeutung mittlerweile der Tiefsee, die wirklich schon sehr grenzwertig ist. Man kennt es vielleicht nur durch Deepwater Horizon, durch diese Ölkatastrophe in Mexiko. Und all diese Dinge führen dazu, dass in sehr naher Zukunft leider, und die Zukunft ist wirklich sehr nahe, dass der Ozean sterben wird. Ja. Und ich glaube, dass das Hauptproblem ist, dass die meisten Menschen weltweit es nicht verstehen, wie wichtig die Ozeane für uns Menschen sind. Ja. Man liest immer wieder, man muss die Regenwälder schützen und. Ja. Aber kaum jemand spricht über die Meere. Und das Problem der Meere ist einfach das, dass sehr, sehr wenige Menschen weltweit tauchen gehen oder die Realität sehen, weil wenn ich immer nur am Strand stehe und rausschaue und ich sehe den schönen Sonnenuntergang und das schöne Meer, die Oberfläche, dann denke ich mir, es ist ja eh alles okay, aber die Wahrheit ist ja quasi unter der Oberfläche. Und das ist eben das Hauptproblem, dass das halt sehr wenige Menschen tatsächlich sehen und erleben. Deswegen ist es mir eben wichtig, darüber zu berichten und das aufzuzeigen. Deswegen habe ich auch ein Projekt gestartet mit dem Namen Seven Oceans for the Love of the Oceans, wo ich auf der einen Seite die Sprachrohr der Ozeane sein möchte und auf der anderen Seite aber auch eine Plattform für die Lösungen. Es ist noch nicht zu spät, aber ich glaube, der Menschheit muss tatsächlich bewusst werden, dass jeder zweite Atemzug, den wir nehmen, aus dem Ozean kommt.
Also und meinst du, dass wegen der ganzen, wegen den Wasserpflanzen, dass da sehr viel CO2 auch gespeichert wird? Oder können Sie das ein bisschen genauer erläutern?
Also es ist so, dass man mittlerweile weiß, dass eben der Sauerstoff, den wir atmen, zu 50% von den Wäldern kommt und eben 50% aus dem Meer durch dieses ganze Plankton. Ja, das Meer ist ja auch der größte CO2-Speicher, den wir haben. Ja. Und wenn dieses ganze Ökosystem kippt und ineinander zusammenbricht, ja, und da sind wir eben auf den besten Wege dahin leider, dann stirbt eben das gesamte Meer. Das heißt, wir haben dann auch eben dieses Plankton nicht mehr, das eben für uns Menschen überlebensnotwendig ist. Ja. Also wenn man sich die ganzen Zahlen einmal anschaut, ja, dass eben 2/3 der gesamten Weltbevölkerung in Küstennähe lebt, dann hat ja das einen Grund. Wenn man sich anschaut, unser Planet besteht aus ungefähr 75% Wasser, also auch der Meere und nicht nur Süßwasser eben logischerweise, aber eben aus 75%. Unser eigener Körper besteht aus 75% Wasser. Also ich glaube, das hängt alles sehr stark zusammen. Nichts ist ohne Grund. Ja. Und wenn wir eben unsere Ozeane zerstören, dann zerstören wir uns selber. Und ich glaube, das ist eben das Hauptproblem, dass sehr viele Menschen diese ganzen Zusammenhänge nicht ganz verstehen, weil wir haben alle gelernt und wir wissen alle, wir müssen die Wälder schützen. Ja. Und das sieht man ja auch sofort, ja, wenn dann der halbe der Amazonas wieder brennt und man sieht dann die Satellitenbilder und dann sagt jeder, oh mein Gott, ja, wie furchtbar ist das? Da müssen wir sofort was unternehmen. Aber wie gesagt, die Probleme der Ozeane, damit setzt man sich halt nicht wirklich auseinander, weil man, wenn man schon am Meer ist, ja, man eigentlich immer nur die schöne Oberfläche sieht oder vielleicht maximal das Plastik. Ja. Aber wenn ich jetzt nicht unter die Oberfläche schaue und ich merke, dass unsere Ozeane zu 95% bereits leer gefischt sind, ja, wenn ich das nicht weiß, werde ich halt weiterhin Fisch konsumieren. Ja. Wenn es aber keine Fische mehr gibt, gibt es auch kein Plankton mehr. Wenn es kein Plankton mehr gibt, gibt es keinen Sauerstoff mehr. Also zumindest nur mehr die Hälfte. Ja. Und das sind halt so die Dinge, wo ich halt versuche, in Zukunft auch mehr die Aufmerksamkeit darin ja, hinzulegen. Das heißt, auch wenn es jetzt neue Weltrekordversuche geben wird, mache ich das sicher nicht mehr, weil ich diesen Weltrekord für mich selber persönlich jetzt brauche, sondern eigentlich nur mehr die Aufmerksamkeit dadurch bekommen möchte, eben um auf diese Probleme hinzuweisen. Ja. Und Seven Oceans deshalb, weil ich in allen 7 Weltmeeren tauchen gehen möchte. Und das Ganze wird dann mit Kameras begleitet. Es wird dann ein Film entstehen und Fotos, wo man auf der einen Seite herzeigen wird, was passiert, wenn man die Ozeane schützt, also die Schönheit der Ozeane, und auf der anderen Seite aber die 7 größten Probleme beleuchten wird. Die 7 größten Probleme sind eben unter anderem eben Plastikmüll, das Shark Finning, das heißt das Abschlachten der Haie, und die Haie stehen in der Nahrungskette ganz oben. Das heißt, würde man die Haie komplett herausfischen, dann sterben alle Fische, weil das eben in der Nahrungskette so ist. Wenn du das oberste Glied entfernst, sterben auch die Glieder darunter. Wir haben dann generell die Überfischung als riesengroßes Problem, über das leider keiner spricht. Wir haben dann Geisternetze, ja, das sind Netze, die einfach von Fischern über Bord geschmissen werden und die treiben dann herrenlos im Meer herum, wo dann halt natürlich Fische, Seevögel, Schildkröten, Wale, Delfine, Haie, alles sich in den Netzen verfängt und dann eben qualvoll ertrinken müssen, weil sie nicht mehr schwimmen können. Wir haben dann die Ausbeutung der Tiefsee. Jetzt habe ich gerade wieder gelesen, dass man eben den Meere mit Bergbau den Meeresboden abbauen möchte, um Batterien für Elektroautos bauen zu können. Also weiß jetzt auch nicht genau, da hypt man jetzt die Elektroautos für CO2 und zerstört dafür aber einen kompletten Lebensraum. Also ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich auch nicht so genau. Und wir haben dann natürlich das Problem der Erderwärmung, weil dadurch sterben die Korallen ab, weil wenn das Wasser zu warm ist, haben die Korallen keine Grundlage zu überleben. Die brauchen normalerweise so 26, 28 Grad. Ich komme jetzt gerade von den Malediven, dort haben wir Wassertemperatur bereits jetzt von 30, 31 Grad und das ist eben zu warm für die Korallen. Und wenn man sich das jetzt wieder anschaut, ja, die ganze Meeresoberfläche ist nur mit 3-4% Korallen bedeckt. Aber in diesen 3-4% leben 75% aller Meeresbewohner. Also man muss ja einfach einmal diese Zahlen anschauen, das ein bisschen verstehen, dann wird man merken, ja, dass wir da wirklich auf dem schnellsten Weg sind, eine Katastrophe herbeizuführen, wo ich dann aber kein Zurück mehr leider sehe. Ja? Weil wenn der Ozean tot ist, ist er tot. Ja? Also den kann man auch nicht mehr reanimieren. Wie gesagt, noch gibt es Hoffnung. Das ist das Erfreuliche an der Geschichte. Das heißt, wenn man jetzt einlenkt und gegensteuert, dann wird sich das Meer auch wieder relativ rasch erholen. Das ist wirklich sehr erfreulich, weil man hat es jetzt auch gemerkt, in Zeiten der Pandemie, wo halt wenig Tourismus war, wo weniger Menschen am Meer waren, ja, wo teilweise ja die Fischer nicht rausfahren durften. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr in Kroatien Delfine in einem Hafen gesehen. Ja. Die würden ja normalerweise nie so nahe an die Küste kommen, aber jetzt, wo natürlich keine Boote rausfahren, hat eben das Meer wieder eine gewisse Zeit gehabt, um sich da ja zu erholen. Und das war eben das sehr Erfreuliche. Man hat ja gesehen, in relativ kurzer Zeit hat sich das sehr gut erholt. Das heißt, würden wir dem Meer einfach mehr Schutzzonen geben. Ja? Aktuell sind ungefähr 3-4% der gesamten Ozeanfläche nur Schutzgebiete. Der Rest ist einfach ungeschützt. Da kann man tun und lassen, was man will. Man hat ja da auch mit internationalen Gewässern zu tun. Da ist quasi niemand zuständig dafür. Ja? Das heißt, da wird sehr viel Raubbau betrieben und keiner kontrolliert das eigentlich in Wirklichkeit. Und wenn man da eben versucht, jetzt Aufmerksamkeit zu generieren und die Menschen dazu bewegen, da was zu unternehmen, dann sehe ich da noch eine gute Zukunft für uns. Tun wir das aber nicht, dann wird das sicher unser Sargnagel werden in naher Zukunft. Und da reden wir aber wirklich nur mehr von 10, 20 Jahren.
Also man merkt, es liegt Ihnen auf jeden Fall sehr am Herzen. Ich kann auch gerne die Seite von dem Projekt noch in die Podcast-Beschreibung packen. Aber was ich mich frage, Sie haben ja sehr viele Gewässer auf der Welt auch schon gesehen und haben deswegen bestimmt auch einen guten Überblick. Aber Sie reisen ja deswegen selber auch relativ viel und das ist ja eigentlich auch eher kontraproduktiv.
Also es gibt keine hundertprozentige Lösung. Ja, also das ist halt immer so das Problem. Darum habe ich vorher das Beispiel auch mit dem Elektroauto gebracht. Ja. Wenn ich jetzt nichts tun würde und mich daheim einsperren, und selbst da muss ich ja heizen im Winter, ja, hinterlässt jeder Mensch einen Fußabdruck. Ja. Das ist einfach so. Ja. Und man versucht halt, oder man könnte versuchen, diesen Abdruck so gering wie möglich zu halten. Das heißt, all meine Reisen werden kompensiert. Ich habe da sogar einen eigenen Partner, der das für mich übernimmt und alles. Also ich versuche da wirklich in meinem bescheidenen Rahmen das so gut wie möglich zu machen. Ja. Ich wohne am Land, ich kann auch nicht auf ein Auto verzichten, ja, weil sonst komme ich nicht einmal nirgends hin. Ja. Also bei mir gibt es auch keine öffentliche Anbindung, keinen Zug und nichts. Also das sind halt so die Themen, die alle Menschen betreffen. Ja. Und ich sage jetzt auch nicht, dass jeder zu einer Greta Thunberg mutieren muss, die dann mit dem Segelboot über den Atlantik fährt, ja, was sehr bewundernswert ist, aber das muss man nicht, ja, sondern ich glaube einfach, dass es viel, viel sinnvoller wäre, dass jeder Mensch, und das ist aber eben die Krux an der Sache, es müsste halt wirklich die breite Masse sein, in ihrer Möglichkeit, das Bestmögliche zu tun, ja, und das Wasser zum Beispiel nicht beim Zähneputz permanent laufen zu lassen oder nicht jeden Tag dreimal duschen zu gehen oder nicht jeden Meter mit dem Auto zu fahren, sondern vielleicht einmal zu Fuß zu gehen oder das Fahrrad zu nehmen. Ja. und nicht das Plastiksackerl zu verwenden, sondern eben wieder verwertbare Tüten zu nehmen. Ja, das sind Kleinigkeiten, ja, aber in Summe macht es eben den großen Unterschied. Ja, wenn jetzt 8 Milliarden Menschen Thunfisch essen, ja, wird es nächstes Jahr keine Thunfische mehr geben. Ja, es geht immer nur um diese Menge. Ja, und ich glaube halt schon, dass wenn jeder ein bisschen etwas dazu beiträgt, ja, dann können wir da noch das alles einlenken. Ja, aber jetzt zu glauben, okay, wir sperren uns jetzt alle zu Hause ein, das ist ja A, nicht realistisch und B, nicht machbar. Ja, und deswegen sage ich auch zum Beispiel, wenn man jetzt, ich weiß es jetzt zufällig auswendig, wenn man mit der Eco-Klasse von Wien nach Indien fliegt, ja, dann ist das eine CO2-Kompensation von 40 Euro. Also wenn ich jetzt dann eh schon 800 Euro oder so für einen Flug ausgebe, dann werde ich mir ja hoffentlich die 40 Euro auch noch leisten können. Und dafür werden dann halt wieder Bäume und so weiter gepflanzt. Also es gibt ja die Möglichkeiten. Ja. Man muss es nur tun. Ja. Und jeder hat eben die Möglichkeit, in seinem Rahmen das Bestmögliche zu tun. Ja. Ich mache permanent Beach Cleanups, ja, wo man halt jetzt auch zum Beispiel Seen säubern und vor allem auch die umliegenden Strände säubern und oder Flusssäuberungen machen. Ja. Also ich glaube, jeder kann da ein bisschen was dazu beitragen. Ja. Und wenn jeder wenig macht, dann hat das einen massiven Einfluss. Ja. Es macht jetzt keinen Sinn, ja, wenn jetzt dann 100 Leute sagen, ich verzichte aufs Fliegen und aufs Autofahren und Sonstiges. Es wird nicht den Einfluss haben, den wir brauchen. Ja. Den Einfluss, den wir brauchen, ist tatsächlich mehrere 100 Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen, die einfach schauen, dass unser Planet ein Stückchen besser wird. Ja. Und wenn sich jeder ein bisschen einschränkt und jeder ein bisschen was zurückgibt an die Natur, dann glaube ich, kriegen wir da relativ schnell die Kurve hin. Aber das Problem ist, das müssen halt sehr viele tun, damit da wirklich auch nachhaltig etwas sich verbessern kann.
Alles klar, dann danke ich Ihnen auch noch für den Einblick in die Umweltproblematik und dass Sie sich die Zeit genommen haben und über Ihre spannende Sportart uns einen Einblick gegeben haben. Vielen Dank.
Freut mich sehr. Und wie gesagt, jeder kann seinen Beitrag leisten. Und wenn jemand wirklich am Meer ist, unbedingt einmal ausprobieren. Maske, Schnorchel. Man muss nicht gleich Weltrekordhalter werden dabei, sondern einfach die Unterwasserwelt genießen und versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.